Ja, ich möchte als Einstimmung für die Predigt mit uns noch lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Das schlagen wir auf, 1. Thessalonicher 5. Und ich lese die Verse 1 bis 11. Von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir dem Tag angehören, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Nehmen wir wieder Platz. Ja, ich freue mich, dass wir auch wieder eine Predigt hören dürfen heute über die zukünftigen Ereignisse, die uns erwarten. Der Paulus hat den Timotheus, den Thessalonicher, geschrieben, dass sie um die Ereignisse gewusst haben. Sie haben gewusst, obwohl sie erst kurz beim Glauben gewesen sind. Und wie viel mehr wissen wir? Wir haben das ganze Neue Testament bis zur Offenbarung und damit den ganzen Fahrplan von dieser Welt zum Nachlesen. Also die Thessalonicher haben es schon gewusst und wir wissen noch viel mehr, als sie damals gewusst haben. Und in diesem Wissen sollen wir wachsam sein, ist gestanden. Wir sollen uns kleiden mit Glauben, mit Liebe und mit Hoffnung. Die Sachen, die bleiben werden, die Bestand haben in alle Ewigkeit. Und die Sachen waren Kennzeichnung für die Gemeinde in Thessalonich. Am Anfang des Briefs sind sie gelobt worden für die drei Sachen: Glauben, Liebe und Hoffnung. Ich möchte das auch auf uns zutreffen, dass wir uns kleiden mit genau dem, mit Glauben, Liebe und Hoffnung.
Ja, es ist gut, wenn wir dürfen innerlich wahrnehmen, was wir für ein Vorrecht haben. Auch gerade nach dem, was wir gehört haben, aus dem 1. Thessalonicher 5. Da steht, dass wir nicht der Nacht angehören und nicht der Finsternis. Tatsache ist, dass es stockdunkle Finsternis ist in dieser Welt. Geistlich gesehen, moralisch gesehen, vom Zustand her, kann man es nicht anders ausdrücken als stockdunkle Nacht. Und wir gehören einem Tag an. Das bedeutet nicht, dass wir in unserem Umfeld Tag haben. Aber innerlich ist natürlich gemeint, wir gehören am Reich Gottes an, wir gehören unserem Herr Jesus. Und was ist das für ein Vorrecht? Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in deiner Hand sein dürfen. Wir danken dir, Herr, dass trotz der Finsternis, trotz all den Schlingen, die sich zuziehen von der Welt, aus der Welt der Bosheit und der Finsternis, dass du im Regiment sitzt und dass du das Sagen hast und dass wir wissen dürfen, du bist der Sieger und wir sind dein und du bist mein, Herr. Wir danken dir für diese Tatsache, dass wir auch in dein Wort jetzt schauen dürfen, dass wir uns ausrüsten lassen dürfen von dem, was du den Jüngern predigst, was du uns sagst, Herr. Bitte öffne unsere Herzen, lass uns verstehen, wie real das du bist. wie real auch alles ist, was wir sehen um uns herum, was sich verändert. Es ist real, es ist nicht Einbildung oder Albtraum, es ist real. Aber deine Wirklichkeit, Herr, ist die entscheidende und die maßgebende. Und wir danken dir, Herr, dass du einen Weg hast für deine Kinder, für deine Gemeinde, für uns als deine Jünger, dass wir auch mit Sicherheit in dir geborgen sein dürfen und mit Sicherheit zu dir kommen dürfen, wenn wir auf dich bauen, auf dich schauen, Herr. Amen. Ja, was bald geschehen wird, der Teil 3, zu dem kommen wir heute. Dieser Ausdruck, was bald geschehen wird, stammt ja aus der Offenbarung, aus dem Einleitungssatz der Offenbarung, wo steht: Offenbarung Jesu Christi. Also Öffnung oder Enthüllung über das, was kommen wird. Enthüllung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten, das wären wir, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll oder geschehen wird. Rasch oder bald oder unversehens geschehen soll. Im Moment, wo der Zeitpunkt da ist, wo dieser Kairos, dieser genaue von Gott bestimmte Zeitpunkt da ist, wenn das so weit ist, dann wird es rasch geschehen, unversehens. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir genau auf dieser Zielgeraden sind. Es ist daran, unversehens, unerwartet schnell zu geschehen. Ich möchte die Verse aus Lukas 17 nochmals lesen. Lukas 17, die Verse 22 bis 27 möchte ich nochmal lesen. Er hat ja zuerst den Pharisäern geantwortet auf ihre Frage: Wann kommt das Reich Gottes? Diese wichtige Antwort gegeben: Ihr Pharisäer, es kommt nicht so langsam und so, dass ihr es beobachten könntet. Und mehr wird es sich zum Reich Gottes entwickeln. Auf der anderen Seite ist es jetzt mitten unter euch, in der Person Jesu Christi selber. Und dann wandte er sich an die Jünger, Vers 22. Er sprach aber zu den Jüngern: Es werden Tage kommen, da ihr begehren werdet, einen einzigen der Tage des Menschensohnes zu sehen. Und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen: Siehe hier, oder siehe dort. Geht's nicht hin und lauft ihnen nicht nach. Denn gleich wie der Blitz, der in einer Himmelsgegend erstrahlt, bis zur anderen leuchtet, so wird auch der Sohn des Menschen sein an seinem Tag. Zuvor aber muss er viel leiden und verworfen werden von diesem Geschlecht. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Bis hierher. Nach der Frage der Pharisäer, wie wir erwähnt haben, antwortet der Herr Jesus jetzt seinen Jüngern. Natürlich haben die Pharisäer das auch mitgehört. Und er beschreibt ihnen die wichtigsten prophetischen Ereignisse in den letzten Jahren dieser Weltzeit. Und es ist wichtig zu realisieren, die Pharisäer haben ihn nach dem Wann des Reiches Gottes gefragt. Natürlich meinten sie das Reich, das sie so gut kannten aus dem Alten Testament, die sichtbare Friedensherrschaft des Messias. Das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit. Sie wussten bestens Auskunft darüber. Das sichtbare Reich auf dieser Erde. Nach dem haben sie gefragt. Und der Herr Jesus beschreibt jetzt seinen Jüngern die letzten Jahre dieser Weltzeit, das heißt vor dem Anbruch des Reiches Gottes auf dieser Erde. Darüber sagt er kein einziges Wort in diesem ganzen Abschnitt, über dieses sichtbare Reich. Er hat an anderen Stellen darüber gesprochen. Aber hier geht es um die Zeit vor dem Anbruch. Das will er den Jüngern weitergeben. Aber noch vorher, noch bevor er zu dem kommt, beschreibt er zwei überaus wichtige geistliche Grundsätze, welche den Weg oder das Leben seiner Jünger kennzeichnen werden. Das Leben seiner Nachfolger, also derer, die an Christus gläubig werden und die sich nicht weigerten oder weigern werden zu glauben. Das steht nämlich genau über die Menschen zur Zeit Noahs. Sie weigerten sich zu glauben. Sie haben nicht einfach nicht gehört. Sie haben nicht einfach zugehört und eine neutrale Position eingenommen. Sie haben sich geweigert zu glauben. Und genau das wird auch in der Offenbarung wieder beschrieben. Die Menschen weigern sich aktiv zu glauben. Der Zorn der Heidenvölker ist gekommen, steht in Offenbarung 12 zum Beispiel. Sie, mit Zorn weigern sie sich zu glauben. Sie fluchen Gott ins Angesicht, angesichts der größten Katastrophen, die über sie hereinbrechen. Und der Herr beschreibt hier den Weg seiner Nachfolger, deren, die gläubig geworden sind. Und wir wissen, was gläubig geworden heißt. Es heißt nicht einfach, ja, ich glaube, dass Jesus Jesus ist und dass er der Sohn Gottes ist. Gläubig sein bedeutet, ich trete ab und er ist der Steuermann in meinem Leben. Nicht mehr ich. Das ist gläubig sein an den Herrn Jesus. Und er beschreibt diese zwei geistlichen Grundsätze, wie es sein wird für seine Jünger. In Vers 22 und 25. Denn in Vers 25, da steht zuerst das zuvor. Also das, was in Vers 24 beschrieben ist. Wir wissen alle, um was es geht, dort Vers 24, um die sichtbare Wiederkunft Jesu, wie das sein wird, wie die Menschen das wahrnehmen werden. Und dann sagt er, aber zuvor, vor dem, nämlich in der Zeit, in der wir jetzt leben, muss er, der Christus, und da können wir auch gerade uns einsetzen, den Leib des Christus, viel leiden und verworfen werden, abgelehnt werden von den Menschen, von diesem Geschlecht. Diese zwei Punkte, Vers 22 und 23 und 25. Sie beschreiben also den ganzen Zeitraum vom Moment an, wo der Herr Jesus seine Jünger verlassen wird. Und das wird schon nach wenigen Monaten vom Zeitpunkt, wo er jetzt zu ihnen spricht, sein. Nämlich im Jahr 32 an Auffahrt, bei seiner Himmelfahrt. Dort wird der Zeitpunkt sein, wo das beginnt, was er ihnen sagt. Wo er sie verlässt und sie ihn nicht mehr sehen. Und es dauert, dieser Zeitraum dauert bis zur Entrückung. Dann wird wieder alles ganz anders sein für die Gläubigen. Tatsächlich ganz anders. Bis zur Entrückung der Gemeinde Jesu. Und der erste Punkt ist, ihr wisst es sicher noch, der Weg der Gläubigen wird gekennzeichnet sein von Glauben anstelle von Sehen. Glauben anstelle von Sehen. Sie werden ihren Herrn und Meister, den, welchem sie nachfolgen, den, welchen sie lieben, werden sie nicht sehen. Nicht sehen. Sagt uns auch 1. Petrus 1, Vers 8. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht seht. Das ist ein ganz wichtiger geistlicher Grundsatz. Das kennzeichnet unser Leben als Gläubige, als Jünger Jesu. Wir lieben jemanden, von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit unserem Denken, den wir noch nie gesehen haben. Und der zweite Grundsatz, der Weg der Gläubigen wird gekennzeichnet sein, genauso wie es der Weg ihres Herrn auf dieser Erde war. Er wird gekennzeichnet sein von Leiden und von Ablehnung durch dieses System, in dem sie leben. Durch diese stockfinstere Dunkelheit, in der wir jetzt stehen. Abgelehnt sein. Und gerade dieser zweite Punkt, dieses zweite Prinzip, wie es sein wird, nach der Auffahrt Jesu bis zur Entrückung der Gemeinde, nämlich, dass das gekennzeichnet ist für die Jünger durch Leiden und Ablehnung. Gerade dieser Punkt, ich weiß nicht, ob wir das ja schon realisiert haben, ist eine überaus wichtige Information für die Jünger Jesu, für uns Gläubige. Warum ist das so wichtig? Ich meine nicht jetzt den Inhalt, wie viel wir leiden müssen, wie viel wir ablehnen, nicht das, sondern die Tatsache, dass es so ist, ist überaus wichtig. Das ist mir so richtig wieder aufgefallen nach der Beschäftigung mit Hiob. Es hat sehr viel zu tun mit der Erfahrung von Hiob. Wer als Christ leidet, das heißt, wegen seinem Glauben an Christus, wegen seinem Festhalten am Wort Gottes und nicht abweichen davon, der soll nicht denken, Gott habe ihn verlassen, weil er leidet und abgelehnt wird. Der soll nicht denken, Gott liebe ihn nicht mehr. Das Gegenteil ist wahr. Weil Gott uns liebt, erzieht er uns auch durch Leiden, um uns zu umso größerer Herrlichkeit zu führen. Ist das nicht das, was Hiob erlebt hat? Hiob selber hatte diese Information, die wir haben, hatte er lange Zeit nicht. Er sah nicht in den Thronsaal Gottes und hörte die Anklage Satans und den Plan Gottes, wie wir das sehen und hören bzw. lesen können. Ist uns das bewusst? Und genau an diese wichtige Information musste Paulus auch die geliebte Gemeinde in Thessalonich erinnern. 2. Thessalonicher 2, dort der Anfang des Kapitels. Wo herauskommt, wie sehr die Thessalonicher bedrängt, verfolgt, im Leiden waren. Und wie da Leute gekommen sind mit einem angeblichen Brief von ihm und gesagt haben, der Tag des Herrn ist das. Also der Zorn Gottes ist angebrochen über euch. Und Paulus sagt ihnen, liebe Thessalonicher, ihr geht nicht durch so viel Leid, Verfolgung, Ablehnung, weil Gott euch nicht mehr liebt oder euch verlassen hätte, so dass ihr nicht entrückt wurdet und jetzt unter dem Zorn Gottes gekommen seid. Im Gegenteil, weil Gott sie sehr liebte, ließ er ihren Glauben, ihre Liebe über alle Maßen wachsen. Wie? Durch die Feuerprobe des Leidens, der Verfolgung, der Ablehnung. Das ist die geistliche Wahrheit. Und diese Information ist für uns überaus wichtig, finde ich wenigstens. Überaus wichtig. Nach diesen zwei wichtigen geistlichen Grundsätzen für den Lebensweg seiner Jünger, eben erstens nicht sehen, sondern glauben, zweitens leiden und verworfen bzw. abgelehnt werden, nach diesen zwei Grundsätzen beschreibt der Herr Jesus ihnen jetzt also die wichtigsten Ereignisse in den letzten Jahren dieser Weltzeit. Vor dem Anbruch seines sichtbaren Friedensreiches. Und er beginnt dabei mit dem letzten Ereignis derjenigen, die er schildert. Mit dem Ereignis, das die jetzige Weltzeit beenden wird. Klar beenden wird. Und das ist die Wiederkunft Jesu Christi auf diese Erde. Sichtbar, körperlich, berührbar, hörbar. Es ist nicht erstaunlich, dass er das einfach so einstreut als erstes, weil das ist ein biblisches Prinzip sehr oft. Das Wichtigste zuerst. Und er beschreibt hier ja nicht alle Facetten seiner Wiederkunft, sondern einzig, wie seine Wiederkunft von den zu diesem Zeitpunkt noch lebenden Menschen auf der Erde wahrgenommen werden wird. Das beschreibt er. Wie nämlich? So wie ein Blitz. Vers 24. So wie ein Blitz, der an einem bestimmten Ort am Himmel aufleuchtet, sich aber über den ganzen Himmel ausdehnt. Und ich kann euch sagen, dieser Blitz, wird auf der ganzen Erde, auf beiden Halbkugeln sichtbar sein. Wie das übrigens für jeden Blitz gelten würde, wenn er nur hell genug wäre. Versteht ihr diese Abstrahlung auf den Erdboden zurück, in den Himmel, in die Wolken, wie sich das ausbreitet, das Licht. Auch über eine runde Kugel. Und weitere Details zu diesem Höhepunkt seiner Wiederkunft sagt er zum Beispiel zwei oder drei Seiten weiter hinten in Lukas 21, 27. Es ist bemerkenswert, dass der Herr Jesus mindestens 6-mal er selber seine Wiederkunft beschreibt. Ein weiteres Mal eben ist hier in Lukas 21, Vers 27. Nachdem die Menschen in Ohnmacht versunken sind vor lauter Furcht und über die erschütterten Kräfte des Himmels, dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke. Hier kommt noch ein weiteres wichtiges Detail. Er erscheint wie der Blitz, aus Blitz. Und dann sehen sie ihn und er kommt in einer Wolke. Und nicht einfach so mit einer Wolke, sondern in großer Kraft und Herrlichkeit. Und wenn hier steht, mit großer Kraft und Herrlichkeit, können wir sicher sein, dass das sehr groß sein wird. Wahrnehmbar, diese Kraft und Herrlichkeit. Wow, was für ein Moment. Wie gesagt, die Schrift gibt mindestens 6 Zeugnisse davon. Also eine Mehrfachverheißung. Es wird genau so passieren. Genau so wird es passieren. Ich lese noch einmal Verse 26 und 27. Und wie es in den Tagen Noahs zuging. Er beschreibt jetzt das, was eben vorher sein wird. Das wird ja der Abschluss sein. Das, was er zuerst gesagt hat, über seine sichtbare Wiederkunft. Aber wie wird es vorher sein? Wie es in den Tagen Noahs zuging. So wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und nachher fuhren sie weiter. Nein. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. So wird es sein. Es ist ein Abbild von dem, was sein wird. Mit dem Ausdruck in Vers 26, die Tage des Menschensohnes, die Tage eben am Ende dieser Weltzeit, ist meiner Ansicht nach dieser letzte Zeitabschnitt vor und während dem Zorngericht Gottes gemeint. Und zwar kann ich das sagen, eben aufgrund des Vergleiches, den der Herr hier selber anstellt, mit den Tagen Noahs und den Tagen Lots nachher noch, welche auch die letzten Jahre vor dem vernichtenden Zorngericht Gottes über diese Welt oder über sein Volk Israel meinen. Insbesondere die letzte 7 Jahre Periode dieser Welt. Diese Periode ist genau definiert. Es gibt keine einzigen 7 Jahre in der ganzen Weltheitsgeschichte, über die wir so viel wissen, wie über die allerletzten 7 Jahre dieser Weltgeschichte, dieser Weltzeit, welche abgeschlossen sein wird mit der sichtbaren Wiederkunft Jesu Christi. Daniel nennt sie die 70. Jahrwoche. Wir kennen das aus Daniel 9. Es geht aus von dem Moment, wo Artasasta, dieser persische König, den Erlass ergehen ließ, Jerusalem wieder aufzubauen. Von diesem Zeitpunkt an, das war das Jahr 445 vor Christus, von diesem Zeitpunkt an prophezeit Daniel über diese 70 Jahrwochen. Mit einer Jahrwoche sind 7 Jahre gemeint, also 490 Jahre. Prophetische Jahre, die haben genau 360 Tage. Und da kamen zuerst 7 Wochen und dann 62 Wochen. Die 7 Wochen wären also 49 Jahre. Das war die Zeit, bis Jerusalem gebaut war, wiederhergestellt war, vom Jahr 445 an. Und 62 Wochen, 62 mal 7, habe ich jetzt nicht ausgerechnet. Und das war der Zeitpunkt, wo der Fürst kommt, also nach total 69 Wochen, 69 mal 7. Und Roger Liebe leitet das ja so schön her. Das ist auf den Tag, wenn diese 69. Jahrwoche beendet wird, auf den Tag, der Tag des Einzuges in Jerusalem des Fürsten und Messias Jesu Christi auf dem Rücken des Esels. Und dann passiert etwas völlig Unerwartetes, im Alten Testament unerwartet und doch angekündigt. Dieser Fürst wird umgebracht und es bleibt ihm nichts, steht. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heidenvölkern. Das Volk wird ausgespült werden aus dem Land. Und es wird bis zum wirklichen Ende Krieg sein für Israel, für die Bevölkerung. Verfolgung, noch und noch und Leiden. Und dann wird die 70. Jahrwoche anbrechen. Und wie lang diese Zwischenzeit ist, sagt die Bibel uns kein Wort. Aber es gibt doch viele Hinweise. Aber wir können den Tag, wo diese Woche beginnt, unmöglich herausfinden. Wir sollen es auch nicht. Aber wir wissen jetzt aufgrund der Zeichen, dass wir sehr nahe sind. Und es ist nichts Falsches daran, das zu beobachten, wie nahe wir sind. Denn der Herr hat selber gesagt, schaut doch den Feigenbaum. Ihr kennt doch die Zeichen des Himmels. Und ihr seht doch, wenn der Feigenbaum ausschlägt, Blätter treibt, dann ist mit absoluter Sicherheit der Sommer nicht mehr weit. Und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Feigenbaum längst ausgeschlagen hat. Feigenbaum, ein Bild für das Volk Israel. Sie waren 2000 Jahre nirgends, kein Volk. Seit 1948 sind sie ein Volk. Der Feigenbaum hat ausgeschlagen. Die Zeit ist sehr, sehr nahe. Wir sind auf der Zielgerade zur 70. Jahrwoche. Das auslösende Ereignis, das den Weg freigibt zu dieser letzten 7-Jahre-Periode. Das auslösende Ereignis wird die Entrückung sein. Und ich betone, das den Weg freigibt. Die Entrückung ist nicht der Startpunkt der 7-Jahre-Periode. Es ist der Zeitpunkt, wo der Weg dazu freigegeben wird. Der Herr Jesus beschreibt die Entrückung hier einfach sehr gut und bildhaft oder eben vergleichend mit dem Moment, wo Gott Noah und seine Familie in die Arche rief und hinter ihnen das Tor zur Arche verschloss. Das ist eine bildhafte Schilderung der Entrückung. Schlag mir doch kurz auf, 1. Mose, Kapitel 6. Um uns kurz die Situation vor Augen zu führen wieder. Kapitel 6 erfahren wir, wie die Bosheit auf der Erde zunahm. Erinnern wir uns, es sind bis zum Auftreten von Noah sind 10 Generationen abgelaufen oder aufgetreten auf der Erde, von Adam an. Aber erinnern wir uns auch, dass die Menschen, all diese 10 Männer, eine Generation um die andere, die im Kapitel 5 beschrieben wurden, dass die um die 900 Jahre alt geworden sind, mit wenigen Ausnahmen. Diese eindrückliche Ausnahme des Henoch. Der Henoch erzeugte Methuselah. Und danach lebte er nur noch 300 Jahre. Und dann nahm ihn Gott weg. Er wurde von Gott weggenommen. Und von ihm steht, er wandelte mit Gott. Das hat mich so berührt wieder, wo ich das gelesen habe. Das Gleiche steht übrigens ja von Noah, Kapitel 6, Vers 9. Noah wandelte mit Gott. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Grund, warum dieser gottesfürchtige Mann, der Henoch von Gott entrückt wurde, war unter anderem tatsächlich, dass eine bereits sehr hohe Finsternis und Bosheit auf dieser Erde war, zu diesem Zeitpunkt. Es könnte sein. Auf jeden Fall hat es zugenommen und in Kapitel 6 ist es so schlimm, dass Gott sagt, es reut mich. Wir müssen uns das mal vorstellen. Es reut mich, dass ich die Menschen gemacht habe. Und von Gott steht, er war betrübt in seinem Herzen. Stellen wir uns vor, Gott hat ein betrübtes Herz. Gott ist Gott. Es betrübt ihn, es reute ihn. Wenn wir zum Beispiel vergleichen, Kapitel 6, Vers 12. Und Gott sah die Erde an, und siehe, sie war verderbt. Denn alles Fleisch, gemeint sind alle Menschen, hatten ihren Weg verdorben auf der Erde. Und jetzt blättern wir nur 2 Seiten weiter nach vorne. Im Kapitel 1, Vers 31. Und da steht, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Können wir das fassen, was da passiert ist? Können wir das fassen? Aber mich hat das so beeindruckt. Henoch wandelte mit Gott. Und Noah wandelte mit Gott. Unsere Vorbilder, oh, mein Gebet ist es, Herr, ich will mit dir wandern. Wisst ihr, was so dramatisch daran ist? In dieser letzten Zeit, in dieser Zeit, die Paulus beschreibt in 2. Timotheus 3, es werden schlimme Zeiten kommen. Weil niemand mehr an Gott glaubt, nein, überhaupt nicht. Gott ist in aller Munde. Es gibt viele Christen weltweit, Millionen von Christen. das Ziel in dieser Zeit, dieser Menschen wird sein, ist schon längere Zeit gewesen, sich einen Gott zu machen, der mit ihnen wandelt. Ein Gott, der mit ihnen wandelt. Ich möchte mit Gott wandeln. Lasst uns mit Gott wandeln. Es ist tiefste Finsternis, geistlich gesehen. Unter anderem wegen dem. Weil die Christen, die frommsten Christen, begonnen haben, sich Gott und sein Wort so zu machen, dass es mit ihnen wandelt. Das ist einer der Hauptgründe dieser Finsternis auf dieser Erde. Da bin ich mir sehr sicher. Das hat mich tief berührt. Henoch wandelte mit Gott in dieser Zeit. Noah wandelte mit Gott in dieser Zeit. Und da steht in Vers 8, Kapitel 6, Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Wie sehr erinnert uns das an Hiob? An die Aussagen über Hiob. Kapitel 7, Vers 1 dann, und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich unter diesem Geschlecht gerecht erfunden vor mir. Die große Frage stellt sich jetzt, warum? Warum war Hiob untadelig, rechtschaffen? Gottesfürchtig, Gott hoch wohlgefällig in der göttlichen Beurteilung. Warum war Noah gerecht vor Gott? Erst das Neue Testament gibt uns wirklich Auskunft darüber. Durch den Glauben. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben. Und wir haben vorher gesagt, was Glaube ist. Es ist nicht ein Fürwahrhalten einfach. Es ist das. Ich trete zurück. Ich lege mein ganzes Leben zu Gottes Füßen. Er bestimmt. Ich wandle mit ihm. Und leite ihn nicht an, mit mir zu wandeln. Das sagt uns ja der Hebräerbrief. Henoch wandelte mit Gott und glaubte durch den Glauben. Und Noah und viele andere unserer großen geistlichen Vorbilder aus dem Alten Testament, die mit Gott wandelten. Durch den Glauben. Ich möchte noch im Kapitel 7, 1. Mose 7, die Verse 5 und 6 lesen und den Vers 16. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Das ist eine direkte Frucht von seinem Wandel mit Gott, von seinem Glauben, dass er alles ganz so tat, wie der Herr es ihm geboten hatte. Und Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut kamen. Nur ganz am Rand bemerkt, das war für mich auch eine ganz neue Entdeckung, hat mich auch sehr berührt. Lamech, der Vater von Noah, er wurde nur 777-jährig, nur. Aber weit tiefer war sein Alter als das seiner Vorgänger, außerdem Henoch. Und wenn man das ausrechnet, dann merkt man, dass er 5 Jahre vor der Sintflut starb, im Alter von 777 Jahren. Und ich bin so froh, habe ich das gelesen. Aber weil er ist vor der Sintflut gestorben, nicht an der Sintflut, versteht ihr? Aber was mich sehr betrübt hat, ist Methuselah, der Großvater von Noah. Dieser Mensch, der bekannt ist dafür, dass er der Älteste war, 969 Jahre. Und wisst ihr, wenn man das ausrechnet, in welchem Jahr er starb? Im 600. Jahr vom Lebensjahr Noahs, im Jahr der Flut. Natürlich wissen wir nicht, ob er eine Woche vorher oder zwei Monate ginge noch, weil es passiert ja am zweiten Monat des 600. Nebenjahres am 17. Tag, dass er kurz vorher gestorben ist. Aber die Chance ist doch ziemlich groß bei 969 Jahren, dass er an der Sintflut gestorben ist. Das hat mich sehr bewegt. Nur ganz nebenbei. Solange der gerechte und untadelige Noah, der Mann, der Gott glaubte, gemäß Hebräer 11,7, und der mit Gott wandelte, gemäß 1. Mose 6,9, dieser Verkündiger der Gerechtigkeit Gottes, gemäß 2. Petrus 2,5. Solange dieser Noah nicht in der rettenden Arche war, blieben die Quellen der Tiefe und die Schleusen des Himmels zu. Sobald Noah und seine Familie weg waren, aus dem Blick der Menschen in der Arche mit verschlossener Tür, öffneten sie sich die Schleusen und die Quellen. Am selben Tag, eben im zweiten Monat des 600. Lebensjahres Noahs, am 17. Tag, genauso wird es sein mit Gottes Zorngericht. Dieses wird erst hereinbrechen über diese Welt, über Israel. Wann? Wenn Noah und die Seinen weg sind, bildhaft gesprochen. Wenn der Christus aus der Mitte dieser Welt weg ist, nämlich die Gemeinde, sein Leib, die Braut Christi. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Wir wissen, was jetzt noch zurückhält. Oder ihr wisst es doch, schreibt Paulus den Thessalonicher. Was? Neutral? Neutrum? Ja, wir wissen es. Welche Umstände, welcher Umstand jetzt noch zurückhält. Noah und die Seinen sind noch da. Und später sagt er, dass der Antichrist sich offenbaren wird, wenn der aus dem Weg ist, der jetzt noch zurückhält. Die Leute denken sich den Kopf aus, was das ist, alle möglichen Formen. Das Gesetz ist plötzlich weg. Und das Gesetz ist übrigens neutral, nomos, und nicht männlich. Nein, im Gesamtzusammenhang so klar und deutlich, wenn er, der Christus, weg ist. Christus ist jetzt in dieser Welt, sein Leib, seine Gemeinde, seine Gläubigen. Und sobald er weg ist, er wird übrigens, der Leib Christi, wird von Christus selber entrissen. Das sagt uns ja 1. Thessalonicher 4, haben wir kürzlich gelesen. Von Christus selber entrissen, entrückt, ihm entgegen in den Wolken. Und dann wird der Antichristus, der Mensch der Sünde, offenbar werden. Plötzlich tritt er auf die Weltenbühne. Und zwar durch einen überaus listigen Vertrag oder Bund. Mit wem? Mit Israel. Mit Israel. Bei Noah brach das Zorngericht am gleichen Tag der Entrückung in die Arche los. Eben an diesem genannten Tag. Die Bibel sagt uns nicht viel, oder sagt uns nicht, wie viel Zeit zwischen der Entrückung der Gläubigen und dem öffentlichen Auftreten des Antichristus sein wird. Also dem Abschluss des Vertrages mit Israel. Wissen wir nicht, wie viel Zeit sein wird. Aber was denkt ihr? In Analogie zu Noah wird das eine lange Zeit sein. Viele Jahre. Nein. Christus sagt, so wie es in den Tagen Noahs war, zuging. Es wird eine sehr kurze Zwischenzeit sein, wenn die Gemeinde entrückt sein wird, dass dieser personifizierte Bosheit auftreten wird auf dieser Erde. Und damit, mit dem Vertrag, wird die 70. Jahrwoche Daniels gestartet sein. Das ist der Startpunkt und nicht die Entrückung der letzten 7 Jahre. Der Startpunkt ist der Vertragsschluss zwischen dem Antichristus mit Israel. Nun, Noah baute ja nicht einfach die Arche für seine Familie und für die Tiere, sondern gleichzeitig predigte er den Menschen über Gottes Wahrheit, über Buße, über das kommende Gericht der Vernichtung von allem, was auf der Erde lebt. Das hat Gott ihm offenbart. Wir lesen nicht darüber im ersten Buch Mose, das er da verkündigte, aber wir lesen es im Neuen Testament. Darum wissen wir, dass er es ganz sicher tat. Im 2. Petrus 2, Vers 5. Er war der Verkündiger der Gerechtigkeit Gottes. Es hätte Platz gehabt in der Arche. Es hätte Platz gehabt für mehr Menschen. Diese Verse Lukas 17, 26 und 27 über Noah, sie betonen den Zustand der Menschheit und die Einstellung der Menschen kurz vor dem anbrechenden Gericht Gottes. Wie war es, wie wird es sein? So wie es in den Tagen Noahs war. Einerseits hatte die Menschheit Verderben, Bosheit angehäuft, Perversität in unbeschreiblichem Ausmaß angehäuft, dass Gott in seinem Herzen betrübt war und es ihn reute, dass er die Menschen überhaupt geschaffen hatte. Das haben wir gelesen. Das Böse war völlig ausgereift. Andererseits lebten die Menschen auch angesichts der unmittelbar bevorstehenden Gerichtskatastrophen und unter der Predigt von Noah. Wie lebten sie? Wie wenn es so wäre, wie es immer war. Wie wenn es immer so weitergehen würde. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Wisst ihr, auch wenn all diese aufgezählten Dinge an und für sich gut sind, ja, von Gott selber gegeben und verordnet, so ist es doch völlig unangebracht, völlig daneben, etwas davon zu tun, bevor ein Mensch sich vor Gott gedemütigt und Buße getan hat. Auch nur etwas davon zu tun, ist völlig daneben, bevor jemand Buße getan hat und sich gedemütigt hat vor Gott. Anbetracht des Gerichtes Gottes und der ewigen Verdammung der Gottlosen und Unbußfertigen. Wie völlig unangebracht ist es, das, was wir denken, ist das Normalste der Welt zu tun, wenn jemand noch nicht Buße getan hat. Stellt euch vor, ein junges Paar, das am 16. des zweiten Monats im 600. Lebensjahr Noahs geheiratet hat. Das gab es mit Sicherheit. Stellt euch das vor. Am 16. war das angebracht, dass sie heirateten, ohne auf Noah zu hören, ohne Buße zu tun. Das war die Zeit Noahs. Das ist unsere Zeit. Und wie bei Noah wurde die größte Verdorbenheit und Bosheit in der Gesellschaft zum tolerierbaren Verhalten. Ja, als ganz normal erklärt. Ich bin mir einfach ganz sicher, dass der Zustand dieser Welt, der Bosheit, der Perversität, nicht mehr zu steigen ist. Ich bin mir ganz sicher, dass es bei Noah nicht noch schlimmer war. Es ist unmöglich, schon wegen den technischen Möglichkeiten ist es unmöglich. Versteht ihr, wenn wir in einem Zustand sind, wo es Länder gibt auf der Welt, wie zum Beispiel die USA, wo Kinder einer Dauerberieselung ausgesetzt sind, durch die neuen Lehren und Religionen und Philosophien, zum Beispiel durch den ganzen Gender-Wahnsinn, und dadurch verführt werden und sich Kinder, 10 und 11 und 12-Jährige, wünschen, ich möchte jetzt ein Junge sein und nicht mehr ein Mädchen. Durch all dieses Verdorbenwerden vom Satan selber. Und wenn diese gleichen Kinder das einfordern können und 12-jährige Mädchen vollgepumpt werden mit Testosteron zur Vorbereitung, um ein Junge zu werden. Und wenn die Eltern sich wehren und dafür ins Gefängnis gesetzt werden. Hey, wie kannst du das noch steigern? Und die gleichen Kinder jetzt mehr und mehr sich aber nicht gegen eine Impfung entscheiden können, sondern gezwungen werden, die Impfung zu nehmen. Hey, meint ihr, es sei etwas Vergleichbares, nur Vergleichbares, in den Tagen Noahs gewesen? Dort kam das Böse direkt durch das Dämonische, durch die Engel, die sich mit Menschen verbunden haben. Heute kommt das Gleiche nicht durch Dämonenmächte, sondern natürlich auch indirekt, aber direkt aus den Herzen der Menschen. Ich kann euch sagen, es ist nicht mehr zu steigen. Die Bosheit ist ausgereift. Und Gott weiß um jedes einzelne dieser notvollen Situationen. Und ich bin mir ganz sicher, dass er nicht mehr lange zuwartet. Dass er nicht mehr lange zuwartet. Wir wissen nicht, wie lange. Aber es kondensiert sich. Wir sind auf der Zielgerade. Wir, die Gläubigen, zur Entrückung. Gott sei Lob und Dank. Und darum möchte, ist meine Bitte, dass wir alle darüber nachdenken. Bist du in Sicherheit? Bist du in der Arche? Ich möchte nicht vor verschlossener Türe stehen. Ich wünsche es keinem Menschen, je das zu erleben, was die Menschen damals erlebt haben. Aber sie sind nur ertrunken. Das ist kein Vergleich zu dem, was kommen wird. Nichts Irdisches ist auch annähernd so wichtig, wie auf Gottes Ruf zur Buße und Umkehr zu hören, um ihm unseren Willen, unser ganzes Leben auszuliefern, ihn über alles andere zu lieben. Kein Essen, kein Trinken, keine menschlichen Beziehungen, kein Heiraten und geheiratet werden. Ist so wichtig wie das. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir es so gut haben dürfen bei dir, dass du uns deinen Willen, deinen Plan offenbart hast. Er ist da für alle Menschen. Dein Heilsangebot ist da für alle Menschen. Die Möglichkeit, herausgerissen zu werden aus diesem schrecklichen Zorngericht. Herr, wir danken dir, dass wir bei dir sein dürfen, geborgen, dass wir zuversichtlich sein dürfen, dass du uns auch weiter durchbringst, bis zu diesem herrlichen Tag, wo du in den Wolken erscheinst, um uns hinaufzurufen, bevor du als Richter auf dieser Erde stehen wirst. Herr, wir danken dir für deine Gnade und Treue und für alle deine großen Gaben, die du uns gibst. Du lässt uns nicht einfach allein, auch wenn wir dich nicht sehen. Herr, du sorgst für uns, du stehst ein für uns, du leistest Fürsprache für uns, du betest für uns, du segnest uns, du gibst uns, was wir brauchen und über alle Maßen mehr. Herr, wir danken dir. Wir wollen dich mehr und mehr lieben, treuer Heiland. Hilf du dazu. Wir wollen mit dir wandeln, du großer, starker Herr. Segne du ein jedes, segne auch unsere Kinder, Herr. Bewahre sie vor all den bösen Einflüssen. Schütze sie, rette du sie heraus, ziehe ihre Herzen, mach sie eifrig daran, dir, ihren Eltern und damit dir wohlzugefallen, zu gehorchen und ihr Leben dir ganz zu geben, Herr. Ich danke dir dafür. Amen.
Ja, danke vielmals fürs Weitergeben vom Wort Gottes. Denken wir darüber nach, dass wir uns auch vorbereiten auf das, was kommen wird. Ja, ich lese noch aus 1. Thessalonicher 5, die herrliche Zusage, die wir haben, oder das Gebet, wo der Paulus für Thessalonicher sagt. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für das Wort, das wir hören dürfen, für das herrliche Vorbild von Noah, für das Vorbild vom Glauben und wie du ihn rausgerettet hast aus dem Gericht. Und wir danken dir, dass es auch unsere Geschichte darf sein darf. Ja, und wir wollen bitten, dass jedes von der Gemeinde, auch unsere Kinder, dabei sein darf, wenn der Zeitpunkt da wird, dass du da wird sein, dass du deine Gemeinde aus dieser Welt rausnimmst. Ich möchte dich auch bitten, dass so Botschaften, wie wir sie heute gehört haben, dazu dürfen beitragen, dass wir uns vorbereitet sind, dass wir unser Leben ordnen, dass wir uns parat machen, dass wir dürfen gefunden werden im Tun von deinem Willen. Und dass wir so auch können, mit Freude bitten, Herr Jesus, komm du bald. Ich möchte dich auch jetzt bitten, noch für diesen Sonntag, dass du auch Segen schenkst für den Tag, gute Gemeinschaft in den Familien, dass wir dich ehren dürfen, auch mit unserer freien Zeit, die wir heute haben. Ja, und dürfen gestärkt werden mit neuer Kraft und neuer Zuversicht im Ausblick auf dich. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, sind Gott befohlen.